Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethier. Ich freue mich, dass ich heute wieder mich unterhalten kann mit dem großartigen Kollegen Knippe. Diesen Gag mache ich jetzt ja schon seit vier Folgen.
Ja, ich weiß. Aber ich bin der ihn versteht. Ja? Die Hörer, die mich nicht kennen, denken ja, du meinst das ernst.
Ich meine das auch ernst. Hm? Was aber toll ist, wir haben eine wunderbare Frage. Hin und wieder passiert es doch, dass unsere Zuhörer uns schicken, was sie im eigenen Glaubensleben bewegt. Ermutigung, wenn ihr auch Themen habt, die euch bewegen, wo ihr denkt, dazu bräuchten wir mal eine gute geistliche Orientierung, dann schreibt uns gerne E-Mail und kontakt@tischgespräche-podcast.de. Und uns hat eine Frage zum Gebetsleben erreicht, die ich spannend finde und denke, da könnten viele von profitieren, wenn wir uns darüber unterhalten. Ich lese sie einmal vor. Frage, Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Luther, ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn.
Zitat Ende.
Wenn ich bete, rede ich meistens zu mit Gott. Irgendwie habe ich dabei Jesus nicht so ganz auf dem Zettel, muss ich gestehen. Geht euch das auch so? Wie ist der Satz gemeint? Wie gehe ich es in Anführungsstrichen besser an? Beziehungsweise, wie bekomme ich es hin, dass Jesus noch mehr präsenter wird, da er doch so ein großes Opfer für uns getan hat? Ich fühle mich tatsächlich etwas schlecht damit. Verärgere ich Gott oder Jesus? Sollte ich nur mit Jesus reden und ihn bitten, es weiterzugeben? Ich bin verunsichert. Soweit die Frage. Und ich finde sie klasse und ich habe deshalb gesagt, Knut, darüber müssen wir was machen, weil die ja ganz viele verschiedene Ebenen hat, die da mitlaufen und zu dem man was sagen könnte und vielleicht auch sagen müsste. Und zunächst einmal würde ich sagen, ich finde es erstmal stark, dass jemand sich da auch verletzlich macht und von den eigenen Unsicherheiten im Gebetsleben erzählt und anderen damit vielleicht die Möglichkeit gibt, indem wir drüber sprechen, davon was zu lernen und für sich mitzunehmen.
Ja.
Und ich habe mal versucht, das so auf verschiedenen Ebenen anzugehen.
Ja, ich möchte da gleich reingrätschen. Also ich kenne ja deine Vorbereitung und die tollen Ebenen, aber lass uns erstmal das Ergebnis vorwegnehmen. Du verärgerst Gott und Jesus nie, wenn du betest. Das kommt an. Wenn wir jetzt darüber reden, was man bedenken kann und was einem helfen kann, dann ist das nicht die Voraussetzung, dass das Gebet bei Gott gut ankommt.
Nee.
Ich hab tatsächlich.
Darf ich es präzisieren?
Bitte?
Ich glaube, wenn jemand so schreibt, ist das genau die richtige Antwort, die du gibst.
Ja.
So, das ist nochmal konkreter, weil ich glaube, wenn wir die Bogen tatsächlich mal spannen zur letzten Folge. Wenn jemand im Gebet sich konsequent weigert, Gott den Herrn zu nennen, weil er es besser weiß als er.
Ja.
Nein, gut, aber dann ist der absolute Satz, ich verärgere Gott nie. Aber ich finde, jemand, der eh schon ein sensibles Gewissen hat, würde jetzt nicht die Angst verstärken.
Ja.
Du brauchst Angst haben, irgendwie zu Gott zu
kommen. Ja gut, ich weiß jetzt, das wird dir dann wahrscheinlich nicht gefallen. Also mir ist eine Geschichte eingefallen von einem Freund von mir aus meiner Schulzeit.
Du bist hier für die Geschichten und Anekdoten.
Ich bin
für,
genau. Also, und der hieß mit Vornamen Gero. Und mit Nachnamen von Adercast. Er war adlig. Und dem habe ich mir aus dem Urlaub eine Postkarte geschrieben und ich habe mir einen Witz draus gemacht, seinen Namen zu verhohnepüpeln und habe diese Postkarte adressiert an Gyros von Apfelsaft. Und die Deutsche Post hat es trotzdem geschafft, diese Karte richtig zuzustellen und er fand es auch witzig. Und wenn die Deutsche Post es schafft, so eine Karte zuzustellen, Gott hört, was gesagt wird. Das wird schon das Richtige. Also diesem Hörer kann ich sagen, also Gott wird das hören, was er sagt, egal ob er Vater oder Jesus. Wir können darüber reden. Ich glaube, da gibt es auch was zu entdecken.
Genau.
Aber die Angst braucht man von anderen. Also
bin ich ganz bei dir.
Ja.
Und jetzt würde ich gerne mal in die große Theologie mit dir einsteigen.
Aber gerne.
Weil Gebet so ein interessanter Brennpunkt oder so ein Brennglas für Theologie ist.
Ja.
Weil es nicht nur so ist, dass man, und das ist das Bild, was vielleicht man haben kann, man entwickelt erst so ein tolles theologisches System und dann guckt man mal, wie man auch mal betet.
Ja.
So läuft es nicht ab, sondern es ist fast so, als ob das Gebet selbst ein Ort ist, an dem sich Theologie entwickelt und entsteht.
Ja.
Das Gebet, stimmt mir, das freut mich, das geht ja runter wie Öl hier. Jetzt bin ich ganz verunsichert durch deine Zustimmung hier. Also, es gab einen Theologen im 20. Jahrhundert, Gerhard Ebeling, der hat in seiner Theologie ganz viel entwickelt, ausgehend vom Gebet. Und das klingt jetzt erstmal etwas abstrakt, aber wir können das hier mal an ein paar Beispielen deutlich machen. wie das Gebet auch was über Theologie sagt. Das eine ist, dass sich eigentlich unsere Christologie, also unser Bild von Jesus, auch aus dem Gebet entwickelt hat. Also für die ersten Christen, die haben ja noch mit der Frage so ein bisschen gerungen, wie ist das mit Jesus? Ist er Mensch? Ist er Gott? Ist er irgendwie was dazwischen? Irgendwie beides? So, das waren ja Themen, um die man gerungen hat. Und dann haben Christen überlegt, Moment mal, wir beten doch zu Jesus.
Genau, und das ist auch biblisch. Denn ja. Thomas fällt vor Jesus auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt nicht, oh, Moment mal, nee, das geht zu weit, du brichst gerade das erste Gebot, sondern Jesus akzeptiert das. Und das wäre mein hauptbiblisches Argument dafür, dass Jesus wirklich Gott ist. Das Gebet des Thomas, was von Jesus angenommen wird. Und wir machen es auch so, genau.
Das heißt, wenn ich zu Jesus bete, und das wäre jetzt ja das theologische Argument, ich darf nur zu Gott beten.
Ja.
Also es steht ja gar niemandem anderen zu, zu dem ich bete. Ich kann nur zu Gott beten. Das heißt, wenn ich zu Jesus bete, ergo muss Jesus Gott sein.
Ja, wobei, wie gesagt, ich würde schon biblisch verankern, denn natürlich könnte ja auch, also,
jetzt mal vereinfacht.
Dass wir zu Jesus beten, ist auch biblisch.
Genau, bei der Thomas-Geschichte würde ich sagen, ist das ein Gebet? Die stehen sich ja direkt gegenüber.
Nein, der fällt vor ihm auf die Knie. Es ist ganz klar eine Würdigung.
Das stimmt, aber es ist eine Gebetsszene. Gebet würde ich immer sagen, ist da, das ist ja eine räumliche Distanz. Oder würdest du sagen, jeder, der mit Jesus redet, betet?
Es gibt doch Leute, die fallen vor jemandem nieder und beten ihn an. Ja,
Anbeter,
Und das ist hier sehr deutlich. Egal.
Mein Beispiel wären zum Beispiel, wenn Maranatha, komm, Herr Jesus.
Das auch.
So,
ja,
dann
das auch.
Ist ganz klar, Jesus wird adressiert. Also wenn ich bete, rede ich meistens mit Gott. Jesus habe ich da nicht so auf dem Zettel. Das heißt es ja in der Frage, die ich vorgelesen habe. Dann würde ich schon mal sagen, Moment mal. Wenn du mit Gott redest, dann ist es nicht so, dass Jesus ausgeblendet ist, sondern dann hast du Jesus eigentlich implizit auch schon mit auf dem Zettel, weil das ist ja auch eine Unterscheidung. Die Unterscheidung ist ja nicht zwischen Gott und Jesus, sondern wenn, dann ist die biblische Unterscheidung die zwischen Vater und Jesus.
Ja. Aber die stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Also für mich ist da der Philipperbrief ganz wichtig. Dass im Namen Jesus sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Also das nimmt sich nichts weg. Wenn man vor Jesus niederkniet und sagt, du bist der Herr, dann hat der Vater nicht weniger Ehre und Herrlichkeit und Anbetung.
Und das finde ich, ist glaube ich, ganz wichtig, sich klarzumachen. In der Frage war ja so dieses Gefühl drin, ist dann eine Person der Trinität beleidigt, wenn ich die andere nicht...
Ja.
Und muss ich immer Vater, Sohn, Heiliger Geist, alles genau gleich, damit eine sich nicht beleidigt fühlt. Und dann irgendwie sich deutlich zu machen, die Kategorie der Bibel ist nicht Beleidigung, sondern Verherrlichung.
Ja.
Das heißt, die andere Person der Trinität gewisser Hinsicht freut sich, wenn die andere groß gemacht wird. Das heißt, die Kategorie ist nicht irgendjemand, da ist halt Gott anders als wir. Der hat nicht Angst, zu kurz zu kommen. So. Ich habe mal ein Beispiel gerade eben haben wir genannt, wie sich am Gebetsleben Theologie entwickelt, nämlich an der Christologie. Zu merken, Jesus ist Gott am Gebet. Es gibt noch ein zweites, Trinitätslehre. Wie funktioniert das eigentlich, dass Gott gleichzeitig Vater, Sohn und Heiliger Geist ist? Und es gab damals eine Theorie, die manche gedanklich ausprobiert haben, die nennen wir Modalismus.
Hm, ja.
Vereinfacht gesagt ist es, Gott hat nur drei Erscheinungsformen, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Genau, das sind keine eigenständigen Personen, sondern sozusagen verschiedene Masken, die er aufsetzt. Und mal erscheint er so und mal erscheint er so.
Und dann ist es in diesem Bild so, erst ist Gott als Vater im Himmel und dann ist er halt 30 Jahre auf der Welt als Jesus. Und jetzt ist er als Heiliger Geist unter uns. So.
Und das ist eine Irrlehre.
Genau, es ist eine Irrlehre. Und es ist deshalb eine Irrlehre, weil sie mit dem Gebetsleben nicht kompatibel ist. Und zwar mit dem Gebetsleben von Jesus.
Ja.
Also, wenn das so wäre, dass Gott jetzt auf die Erde gekommen ist in Jesus und nur auf der Erde lebt, ja, mit wem redet Jesus dann eigentlich im Gebet? Also, offensichtlich redet Jesus ja mit dem Vater. Das heißt, es gibt offensichtlich einen Unterschied zwischen dem Vater und dem Sohn.
Der Modalismus hat den Vorteil, dass man ihn sich viel besser vorstellen kann als die Trinitätslehre, weil die Trinitätslehre die Beschreibung eines unbegreiflichen Geheimnisses ist, was mein Verstand eben nicht komplett begreifen kann. Das übersteigt meinen Verstand. Der Modalismus, der passt in meinen Verstand, aber wird eben der Bibel nicht gerecht. Das ist bei Irrlehren oft so. Das kann man sich besser vorstellen, das ist halt Quatsch.
Deswegen ist ein bisschen, ich spitze es einmal zu, sage mir, wie du betest und ich sage dir, was du glaubst. Also am Gebetsleben kristallisiert sich Theologie. Es gibt in der alten Kirche eine schöne Formulierung, die das auf den Punkt bringt. Die heißt Lex Orandi, Lex Credendi. Also das Gesetz des Gebetes ist auch das Gesetz des Glaubens. Also anhand von dem, wie wir beten, sieht man das, was wir glauben.
Ja.
So, und das, finde ich, ist schon mal das erste Spannende, was man zum Thema Theologie und Gebet sagen kann. Jetzt würde ich gerne auf eine zweite Ebene zu sprechen kommen, die ich an der Frage bedenkenswert finde. Da merkt hier erstmal jemand, glaube ich, was Entscheidendes. Dass Jesus wirklich der einzige Zugang zum Vater ist. So, und das möchte ich auch nicht wegwischen. Da würde ich sagen, hat jemand ja was Richtiges erstmal verstanden. So, ich würde mal sagen, was für mich daraus nicht folgt. Für mich folgt nicht, dass man deshalb an jedes Gebet wie eine magische Formel ranhängen muss, durch Jesus Christus.
Ja, genau. Gott ist kein Bürokrat, der auf solche Sachen achtet.
Genau.
Und das ist auch nicht der Sinn dieser Aussage in Jesu Namen. Genau.
Nee, genau. Es ist sozusagen nicht, so könnte man das Gebet ja auch verstehen, dass ich irgendwie denke, oh, ich habe schon so oft gebetet, aber Gott hat mich bisher nicht erhört. Vielleicht fehlt die Formel.
Ja.
Und wenn ich jetzt jedes Mal hinter meine Bitte in Jesu Namen dranhänge, dann hört Gott vielleicht mir auch zu, weil bisher konnte Gott genau den Antrag leider nicht unterschreiben, so, weil die Formel fehlt. Das ist es nicht. Für mich ist es auch eher eine Frage der Haltung.
Mhm.
Also ob ich sage, ja, mein Zugang zu Gott ist durch Jesus. Und was heißt auch durch Jesus? Für mich ist es der Jesus, der mich mit dem Vater versöhnt hat. Der Gott, auch der, wo ich eigentlich gar kein Recht habe, zu dem zu treten, weil ich durch die Sünde von ihm getrennt bin. Aber ich bin nun eben auch nicht mehr durch die Sünde von ihm getrennt, durch Jesus Christus.
Durch Jesus Christus bin ich erst Kind Gottes, was den Vater ansprechen kann auf der Ebene, wie Jesus zu seinem Vater betet. Also Gott ist der Schöpfer für alle, ja, und er lässt es auch regnen über Gerechte und Ungerechte und so weiter und liebt alle seine Geschöpfe. Aber wenn ich nicht durch Jesus mit ihm versöhnt bin, dann bin ich nicht in dieser Kindbeziehung. Mhm. Aber durch Jesus bin ich adoptiert, bin ich Jesus gleichgestellt, ja, also der nennt mich sein Bruder.
Mhm.
Und das ist die Grundlage, auf der ich zu Gott bete und sage, aber lieber Vater. Ja,
ja.
Also, und das heißt, diese Formel erinnert mich daran und macht das nochmal deutlich. Auf welcher Grundlage ich zu Gott komme. Nämlich nicht nur dadurch, dass er mich geschaffen hat und mich liebt, sondern dass er mich auch erlöst hat und als sein errettetes Kind mir meine Sünden vergeben hat durch Jesus Christus, ich wieder diesen Status vor ihm habe.
Und wenn jemandem das, wie er in der Frage deutlich wird, immer mehr bewusst wird, zu sagen, Jesus, 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 da würde ich nicht so abbiegen und sagen, jetzt brauchst du ein schlechtes Gewissen haben, dass Jesus bei dir bisher nicht so eine große Rolle spielt, sondern eher toll.
Toll. Ja, genau, denn das, was Jesus wichtig ist, macht dir ja wichtig, dass du zum Vater kommen kannst.
Genau.
Da ist ja das Wirken Jesu.
Toll, dass Jesus dir wichtiger wird. Ich gehe mal auf die nächste Ebene.
Bitte? Du musst so schnell mitkommen, du bist so jung und klär das immer weiter in die Stufen.
Ich möchte gerne mit dir über Tritheismus sprechen.
Ach ja. Es ist eine Zahncreme.
Es ist eine Zahncreme, so ähnlich wie die Zahncreme des Modalismus, über die wir eben sprachen. Das ist quasi jetzt das andere Extrem. Also es gibt quasi eine Möglichkeit, Trinität misszuverstehen, wenn Modalismus, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind nur wie drei Masken.
Ja.
Das andere Extrem in gewisser Hinsicht wäre, wir haben drei Götter.
Ja.
Und das meinen wir Christen auch nicht, wenn wir sagen drei Personen. Das ist nicht so, als wären da drei Götter. Also wenn zum Beispiel Leute, es gibt dieses Buch Die Hütte.
Ja.
So, kann man jetzt Dinge zu sagen oder nicht zu sagen. Aber das sind eher so Bilder, die da vermittelt werden. Da leben drei miteinander. Das ist ja auch ein Bild, was viele Christen heute vielleicht auch von Gott haben, dass da faktisch doch drei Götter sind. Aber das meinen wir auch nicht. Ich erzähle dem auch eine Anekdote. Ich habe mal in einer Gebetsrunde gemerkt, dass jemand sehr ehrlich gebetet hat. Ich danke Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich danke euch.
Ja.
Und da musste ich schmunzeln. Ich glaube, das war wirklich gut gemeint, weil eine Person irgendwie erst mal gemerkt hat, okay, Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. So, also, so, ne? Und irgendwie das ernst nehmen wollte. Und deswegen, ich danke euch. Aber die klassische christliche Formulierung ist eigentlich, wäre auch zu sagen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ich danke dir, Gott.
Ja, genau.
Also wir beten nie zum Gott im Plural.
Ja, und so rede ich ja auch. Also wenn ich trinitarisch rede, rede ich ja so. Also zum Beispiel letzte Woche war Aussegnung bei der Beerdigung.
Ja.
Segne dich Gott, der dich geschaffen hat. es segne dich Gott, der für dich Mensch geworden ist und für dich gelebt hat und gestorben ist. Und es segne dich Gott. Also ich sage immer noch Gott, der Vater, der dich geschaffen hat, Gott, der Sohn.
Der Valett-Segen.
Genau.
Toll. Und dann, dass du das machst, ich bin da.
Endlich mein Lob von Malte. Ja. Und dann so segne dich der dreieinige Gott. Das ist ein Gott.
Und deswegen möchte ich nochmal die eine Angst aus der Frage, die auch mitschwingt, einmal ein bisschen wegwischen. Man braucht keine Angst davor haben, dass da was nicht weitergegeben wird. Also, dass Jesus es erst dem Vater weitergeben müsste, wenn ich bete. Sondern das kommt immer bei Gott an. Ich kann nicht in dem Sinne zwischen Jesus und dem Vater unterscheiden, dass die Info nur bei Jesus angekommen ist und nicht auch beim Vater.
Ja, auf keinen Fall. Also ich frage mich tatsächlich, das ist jetzt ein neuer Gedanke, den ich noch nicht durchdacht habe, ob der ist ja eine Spannung. Das will ich ja, also wir. Und es ist schon schwierig bei dieser Frage jetzt mit der Trinität, die kompliziert genug ist, damit zu argumentieren. Wobei ich auch da, also in meinem Denken spielt das auch eine Rolle. Aber könnte man sagen, dass die Unterschiede zwischen den Personen vor allen Dingen innerhalb Gottes eine Rolle spielen, aber nach außen eigentlich gar nicht?
Ich bin da ganz nah bei dir. Das ist auch die theologische Tradition, auch bei Augustin, zu sagen, die Werke der Trinität sind nach außen unteilbar.
Ja.
Nach innen gibt es diese Unterscheidung, der Vater zeugt den Sohn und der Sohn ist quasi der eingeborene Sohn und beide senden den Heiligen Geist und der ist gesendet. Da gibt es quasi diese Unterscheidung. Nach außen hin sind sie nicht teilbar. Wir haben das in Anführungsstrichen, wir haben den Schöpfer, der ist eher mit dem Vater assoziiert, der Erlöser eher mit Jesus und den Heiliger eher mit dem Heiligen Geist.
Wenn man genau hinguckt, merkt man, dass sie da trotzdem alle drei irgendwie immer beteiligt sind.
Genau. Und deswegen, weil das so unteilbar nach außen ist, brauche ich keine Angst haben, dass ich den einen verpasse.
Ja.
So, das ist der Punkt. Nächstes Thema, was mir einfällt zu dieser wunderbaren Frage. Ich würde schon gerne mal über Sprache von Gebet nachdenken.
Ja.
Ich finde, das lohnt sich schon trotzdem nachzudenken, wen adressiere ich eigentlich im Gebet? Und trotzdem tue ich das mit einer Vorbemerkung. Ich finde, es macht einen wahnsinnigen Unterschied, ob wir als, sag ich mal, Profis für unsere Gottesdienste uns überlegen, wie wir möglichst theologisch korrekt Gebete formulieren. Und wenn jemand im Privaten einfach mal drauf losbetet.
Ja.
Ich finde, ich habe an uns schon den Anspruch, dass unsere Gebete theologisch korrekt sind. Ich mache dir mal ein Beispiel dafür. Also wenn ich im Gottesdienst wir haben in unserer Liturgie das sogenannte Tagesgebet, was am Anfang des Gottesdienstes steht, was auch ein bisschen geprägt ist, oft auch trinitarisch geprägt ist.
Ja.
Man redet am Anfang eine Person der Trinität an und endet unten mit den anderen beiden. Da versuche ich auch theologisch korrekt ich sage nicht himmlischer Vater und dann bete ich irgendwas und sage, und ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist.
Ja.
Weil das wäre nicht stimmig. Es wäre sogar, wenn man in die Theologie guckt, eine Häresie. Man nennt das in der Kirche den Patripassianismus, dass der Vater am Kreuz gestorben ist. Da sagt man aus guten theologischen Gründen auch, das ist nicht, was wir Christen glauben.
Okay.
Bist du Patripassianist? Oh, dann müssen wir mal.
Nein, das ist ein anderes Thema. Tatsächlich weiß ich nicht, obwohl ich für die Frage als die Frage kam und ich mich vorbereitet habe, habe ich sehr trinitarisch darüber nachgedacht. Trotzdem weiß ich nicht, ob das jetzt doch, dass die Sache verkompliziert. Denn ich würde ja trotzdem festhalten, dass auch der Vater nicht unbeteiligt war beim Tod am Kreuz. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Also nach außen hin ungeteilt. Und ich würde auch, also tatsächlich würde ich es auch noch anders sagen. Auch für mich ist ein großer Unterschied, ob ich ein Gebet formuliere für die Öffentlichkeit oder für mich alleine. Mhm. Aber der Unterschied ist nicht nur theologische Korrektheit, sondern auch bei dem öffentlichen Gebet denke ich auch über die ganze Gemeinde nach, wie ich die damit reinnehme, wenn ich das bei mir nicht muss. Also wenn ich bete, was mir auf dem Herzen liegt, kann ich einfach das sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Wenn ich ein Gebet formuliere, wo ich möglichst viele mit reinnehme, dann überlege ich mir auch Formulierungen, was bewegt die Leute, was können sie verstehen, was und so. Da versuche ich ja nicht nur Gott gerecht zu werden, sondern auch. Das ist für mich auch ein Unterschied zwischen einem öffentlichen Gebet und einem privaten.
Ja, und ich will den Leuten auch was beibringen durch ein öffentliches Gebet. Ja. Ich will auch zeigen, wie man beten kann.
Ja.
Mit all diesen Dingen muss ich mich nicht unbedingt belasten, wenn ich persönlich bete. So. Trotzdem finde ich das spannend, auch darüber nachzudenken, wie man selber Gebete formuliert. Und ich würde schon sagen, ich würde nicht beten, himmlischer Vater, ich danke dir, Vater, dass du für mich Mensch geworden bist. Natürlich war auch der Vater da nicht unbeteiligt, aber trotzdem ist da ein Bruch. Ich würde gerne noch mal die vielleicht für mich spannendste Frage aus der Ausgangsfrage aufnehmen. Nämlich die Frage, wie kann Jesus eigentlich für mich noch präsenter werden im Gebet? Das finde ich ist ja eine sehr konstruktive und nach vorne gerichtete Frage. Wenn ich bisher irgendwie erlebt habe, dass Jesus in meinem Gebetsleben nicht so eine große Rolle gespielt hat, wie kann ich das konstruktiv ändern? Und ich finde erstmal in der Frage selbst, die uns gestellt wurde, liegt schon eine tolle Spur. Das heißt, jemand wie, also ich würde gerne Jesus präsenter im Gebetsleben haben, wo er doch so ein großes Opfer für uns gebracht hat.
Ja.
Und dann denke ich, okay, offensichtlich ist da ja schon mal was angekommen von Jesus. Das kann man ihm ja sagen.
Ja.
Also das kann man ihm ja sagen. Und zu sagen, danke Jesus erstmal, dass du ein so großes Opfer für uns gebracht hast. Also, und das wäre eigentlich meine Spur dafür, wie kann mir Jesus im Gebetsleben präsenter sein? Jesus-Geschichten lesen. Jesus-Geschichten aus der Bibel lesen, mich in diese Geschichten mit einzeichnen und im Grunde wissen, ähnlich wie Jesus diesen Menschen in dieser Geschichte begegnet, begegnet er auch mir. Und dann kann ich erleben, irgendwie zu sagen, Jesus, ich sehe bei Bartimäus, der hat gerufen, Herr, erbarme dich, und du bist für ihn stehen geblieben. Ich brauche es eigentlich heute, dass du an mir nicht vorbeigehst, sondern für mich stehen bleibst. Darum bitte ich dich, Jesus, dass du dich, naja, also ich trage mich in diese Geschichten mit ein.
Ja.
Und wenn diese Geschichten mir präsenter werden, bereichern sie auch mein Gebetsleben. Das wäre meine Antwort auf die Frage, wie kann mir Jesus präsenter werden.
Ja, da lass mich was daneben stellen.
Eine schöne Formulierung, daneben stellen.
Mhm, weil es für mich genauso wäre, nämlich, dass ich mir, also manchmal betet ja Jesus auch in den Geschichten.
Ja.
Und dass ich mich sozusagen, wenn ich bete, da auch in guter Gesellschaft weiß, dass ich genauso wie Jesus das macht, beim Vater Unser, das ist das Gebet, was Jesus uns beigebracht hat. Wenn Jesus, wenn der Junge mit den 5 Broten und 3 Fischen kommt, bei 5000 Leuten und Jesus nicht sagt, das reicht ja nie, und oder okay, dann pass mal auf, sondern das Erste, was Jesus macht, ist, er dankt. Er sagt, danke, lieber Vater, dass du mir 5 Brote und 3 Fische durch den Jungen gibst. Er würdigt das total. Und das, also ich finde, dass auch das für mich eine Gründung im Gebet ist, dass ich weiß, Jesus betet auch. Das finde ich nämlich auch, also es steht in der Bibel, dass Jesus jetzt im Himmel für uns betet. Er steht zur Rechten Gottes des Vaters, Römerbrief, Kapitel 8, glaube ich, und uns vertritt. Es steht, dass der Heilige Geist in uns betet, mit unaussprechlichen Seufzen. Also deswegen fand ich dieses mit dem, also man kann ja fragen, wieso kommt Knut jetzt mit dem komplizierten Trinitarischen auf so eine konkrete Frage? Weil die Trinitätslehre mich daran erinnert, dass die drei Personen selber miteinander im Gespräch sind. Und mein Christsein bedeutet, dass Gott mich in dieses Gespräch mit hineinzieht. Ja, und dass ich Teil dieses Gespräches werde, so dass auch der betende Jesus für mich eine Stärkung ist. Und nicht nur als Vorbild, sondern als einer, der mich in sein Gebet mit reinnimmt. Wenn ich bete, dann bete ich mit Jesus zusammen, auch zum Vater.
Aber ich würde mir da auch nicht so viel Sorgen machen. Ich glaube, wenn man mit Jesus unterwegs sind, wird er einem auch.
Da würde mich jetzt mal erinnern, ob das dem Hörer hilft, was wir jetzt hier eruiert haben. Du kannst ihn ja mal fragen.
Ich werde mal gucken, ob es da eine Rückmeldung zu gibt. Ein Punkt wäre noch, ich finde, es gibt ja auch verschiedene Anreden für das Gebet. Also beginn oft ein Gebet mit himmlischer Vater. Das ist ja die Tradition von Martin Luther im Anschluss an das Vaterunser, so zu beten. Aber ich kann natürlich auch direkt, so aus pietistischen Kreisen kennen wir es oft, dass man einfach sagt, Jesus, also direkt mit Jesus anfängt. Mit dem Heiligen Geist, zum Heiligen Geist beten, das ist manchmal so ein Thema, wo es Diskussionen gibt.
Weil es in der Bibel relativ selten vorkommt.
Ja.
Und weil man dann sagt, ja, der Heilige Geist ist so demütig und der betet eher in uns, was auch stimmt.
Ja.
Trotzdem würde ich es völlig in Ordnung finden, zum Beispiel, und das machen wir ja auch, ich bin Lutheraner, ja, also wir haben ja Gebetslieder, wo wir den Heiligen Geist direkt ansprechen, dass er uns erfüllt, dass er kommt.
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott.
Ja, das ist auch ganz richtig und ganz gut.
Und ich finde, für mich sind diese verschiedenen Anreden auch verschiedene Eingangstore ins Gebet.
Ja.
Also weil die immer einen gewissen Ton gleichsetzen. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich sage, Jesus, mein Bruder Jesus, oder ob ich bete, Herr Zebaoth, also Herr der Herrscher. Das setzt einen anderen Ton.
Ja, da muss ich mich auch mal outen. Also Jesus lehrt die Leute jetzt zu sagen, aber lieber Vater, das ist so ganz vertrauensvoll, ganz zärtlich, ganz so wie.
Das wurde auch umstritten aus, wie zärtlich das wirklich ist. Ne?
Ja, es ist nicht so, also ich mag dieses Papa nicht, das gibt es ja auch Leute.
Daddy Gott,
genau. Aber das liegt auch daran.
Hey Papa, ey.
Das liegt aber auch daran, dass ich sonst, also eine gute Übersetzung fand ich wie im russischen Väterchen. Das ist so, da ist noch Autorität drin, aber auch Zärtlichkeit. Ja, die, so. Aber, nein, also ich finde es in Ordnung. Ich würde auch nicht sagen, dass es falsch ist, Papa zu beten. Was mich... Okay, ich nicht, Malte und ich, jetzt haben wir den Streit, aber ich will mich jetzt nicht zu, ich will nicht zu schnell einknicken. Was ich anstrengend finde, ist, wenn dann nur immer Papa ist, ja? Wo ich denke, nee, das wird dem auch nicht gerecht, was in der Bibel ist. Und auch Jesus betet nicht immer, aber lieber Vater, sondern auch ich preise dich, Herr, dass du es den Unmündigen offenbart hast und so weiter. Also auch Jesus hat unterschiedliche Namen für seinen Vater und das ist doch eher ein Reichtum. Und also genau, also und das benutze ich auch. Also ich gucke auch, was für ein Gebet was ist der Inhalt des Gebetes und dann gucke ich auch, welche Anrede passt dazu.
Das machst du wahrscheinlich eher im Gottesdienst, aber wenn du für dich betest, denkst du nicht von, also ist das immer alles gleich so bewusst? Also wenn du jetzt für dich selber alleine betest, dass du dir...
Nein, bewusst nicht, aber also ich bin jetzt ziemlich lange Christ, seitdem ich 17 bin und ich
seit 15 Jahren bist du
Ich nehme bei anderen wahr, dass sich in der Zeit ihr Gebetsleben reicher entwickelt hat als bei mir. Also ich finde, es gibt Sachen, also in der Bibel kenne ich mich mehr aus und habe mehr beim Gebetsleben, da habe ich auch in den letzten Jahren das mal ein bisschen intensiviert, weil ich dachte, komme ich da nicht weiter. Ich würde schon sagen, dass aber auch da ein Wachstum stattgefunden hat in dem Sinne, dass mir verschiedene, auch Gebete der Bibel oder Lieder oder Ausdrücke wirklich so vertraut geworden sind, dass sie in den Augenblicken mich auch bestimmen. Also ich setze mich da nicht hin und denke, wie rede ich jetzt Gott an? Aber ich habe in meinem Vokabular sind verschiedene Sachen wirklich mein eigen geworden und das verändert sich dann. Also ich rede Gott dann unterschiedlich an, je nachdem, wie es passt.
Das nehmen wir doch mal als gutes Schlusswort. Ich hoffe.
Manchmal weiß ich nicht, wie ernst ich Malte nehmen soll. Also
das weiß ich selber von mir auch nicht.
Ja, na dann.
Nee, aber wieso ist das ein gutes Schlusswort?
Ja,
gerne. Oder wollen Sie Ihre eigenen Worte?
Nein, also wir freuen uns, dass hier jemand betet, aber Gott freut sich noch mehr.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.
Amen.
Amen.